Und schon wieder heißt es, it's Race Week. Dieses Mal dann aber wirklich. Nach der Absage von NLS 1 sind für das Rennen jetzt am kommenden Wochenende 136 Fahrzeuge gemeldet. Und wer da mit wem auf was unterwegs ist, das und noch mehr schauen wir uns jetzt an.
Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de.
So, meine Damen und Herren, nach der Absage am Wochenende sieht es jetzt tatsächlich so aus, als würden wir am Samstag dann endlich die Saison am Nürburgring eröffnen, und das wird nicht weniger ein Highlight, als es letzten Samstag hätte werden sollen, denn neben Max Verstappen gibt es ja noch das ein oder andere Highlight. Ich kann es nur noch mal sagen, ich glaube, so prominent besetzt wie am vergangenen Wochenende und wie auch jetzt am Samstag war die Langstrecke am Nürburgring noch nie. Und das selbst abgesehen von Verstappen. Zudem, und ich sage es ja immer wieder gerne, erwartet uns in diesem Jahr das in meinen Augen großartigste 24-Stunden-Rennen aller Zeiten. Und ich habe schon knapp 20 davon miterlebt, kann das also zumindest zum Teil einschätzen. Das wird so eine gigantische Aufmerksamkeit begonnen. Das haben wir am Nürburgring, wenn überhaupt, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr erlebt. Jetzt zuerst mal kurz zum vergangenen Wochenende. Die Absage, die war natürlich ärgerlich, aber in der Sache verständlich. Wir waren kurz nach der Verkündung, also so gegen 11:30 auf der Strecke unterwegs und sind auch an mehreren Stellen einfach mal ausgestiegen, und es war einfach mega rutschig. Das hätte so einfach keinen Sinn gemacht. Natürlich gab es dann, wie soll es auch anders sein, in den sozialen Medien wieder eine ganze Menge Experten, die sich dazu geäußert haben. Hier mal so mein Best-of der Kommentare und Lösungsvorschläge. Winterreifen im Motorsport, ja klar, natürlich. Nächster Vorschlag, einfach langsamer fahren, macht natürlich total Sinn im Motorsport, einfach mal langsamer fahren. Mal abgesehen davon, klar, kleinere Fahrzeuge, mechanischer Grip, könnte das noch hinhauen, aber bei den GT3, wenn dann aerodynamischer Grip dazu kommt oder beziehungsweise dazu kommen sollte, wenn man sich mal die Temperaturfenster der Reifen anschaut, die einfach brauchen, damit die auch nur ansatzweise kontrollierbar fahren können. Okay, nächster Punkt. Zitat, früher hat man das ja auch einfach so gemacht. Ja, früher hat man im Motorsport vieles einfach so gemacht. Das war dann aber nicht unbedingt immer alles gut. Nächstes Argument, ab 13 Uhr war es dann aber trocken. Genau, dann startest du um 13 Uhr ins Training. Macht auch auf jeden Fall Sinn. Dann kam mal wieder der Klassiker, macht im März keine Rennen. Ich habe mal nachgeguckt, und wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dann wurden in den letzten 10 Jahren genau 3 Rennen zu Saisonbeginn abgesagt. Und Überraschung, 2 von diesen 3 waren im April und nur eines im März. Es gab noch ein paar andere spannende Argumente in Anführungszeichen, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Also, Rennabsage berechtigt, das ist Punkt 1. Der zweite Punkt, der immer wieder angemerkt wurde, ist, dass das Wetter schon Tage vorher vorhersehbar war. An sich ja, der Gedanke kam mir am Anfang auch, im Detail ist das aber dann doch etwas schwieriger. Zum einen ist das Wetter in der Eifel, und das wissen wir alle nur zu gut, nicht immer zu 100% einschätzbar. Heißt, das hätte auch anders ausgehen können, weil wir uns da am Samstag einfach in einem Temperaturbereich bewegt haben, bei dem leichte Abweichungen von der Vorhersage, also leicht andere Bedingungen, schon einen Unterschied hätten machen können. Zweitens war auch die Frage, ob und wie es gegebenenfalls abtrocknen würde, denn auf trockener Strecke wäre das alles wieder eine andere Sache gewesen, und die Voraussetzungen und die Voraussagen zum Thema Niederschlag, die waren a sehr unterschiedlich und b haben sich im Vorfeld mehrmals am Tag geändert. Ich meine, uns war von Anfang der Woche allen klar, so heißt es richtig, es wird kalt, das war klar, und da habe ich natürlich auch aus eigenem Interesse, aus dieser Spannung heraus, wie es dann sein wird, wirklich mehrfach am Tag mal in die Wetter-App für Nürburgring geguckt. Und da war tatsächlich immer wieder eine Änderung, nicht nur bei den Temperaturen. Es wurde von Tag zu Tag in der Vorhersage kälter. Zum Zweiten halt eben auch zum Thema Niederschlagsmenge und auch Niederschlagszeitpunkt. Und das hätte natürlich einen Unterschied gemacht. Als wir da auf der Strecke unterwegs waren, dann mittags, da war so ein wirklich so, naja, so Feuchtigkeitsfilm einfach auf dem Asphalt und das war unheimlich glitschig. So, von daher war es natürlich ärgerlich, aber am Ende musste es leider abgesagt werden. Wenn es dann nämlich irgendwie zu Problemen gekommen wäre, zum Beispiel zu einem Unfall, oder wir erinnern uns an vorletztes Jahr im August den Lauf, wo bei plötzlich einsetzendem Regen dann in der Hatzenbach irgendwie 7 oder 8 GT3 da im Reifenstapel gestrandet sind. Wenn es zu sowas kommt, sollte man natürlich vermeiden. Es gab einzelne Teams, die haben tatsächlich Freitagabend bzw. Samstagmorgen schon vor der Verkündung der Absage zurückgezogen und haben die Fahrzeuge verladen. Muss ich sagen, war auch so mein erster Gedanke so, was wird das da jetzt für eine Nummer? Also im Sinne von, ist ja dann auch schade für die Fans. Allerdings, wenn du jetzt letzte Woche Samstag das Auto irgendwie zerlegt hättest, bei Bedingungen, unter denen man sowieso kein reguläres Rennen fahren kann, unter denen man sowieso seinen normalen Testablauf und so weiter, sein normales Einstellen nicht abspulen kann, weil irgendwie alles darauf ausgerichtet ist, irgendwie das Auto auf der Strecke zu halten, dann macht es natürlich keinen Sinn, dann das Auto zu riskieren und zu sagen, wenn man da jetzt irgendwie zu einer Meinungsverschiedenheit mit der Leitplanke oder in Breitscheid mit der Mauer oder was weiß ich was kommen, dann haben wir nur eine Woche Zeit, um das Auto wieder dahin zu stellen. Jetzt gab es natürlich auch eine Diskussion drüber. Jetzt kamen dann natürlich wieder so Argumente wie, ja, ja, die Werksteams, die haben ja die Karossen irgendwie massenweise im Keller. Selbst wenn, darum geht's nicht. Ich meine, so ein Auto musste wieder aufbauen, so ein Auto musste abstimmen, dies, das. Und es kostet alles Geld. Also wenn dann jemand zurückzieht, ist das aus Zuschauersicht, also unter den Bedingungen, wie wir es am Wochenende hatten, wenn da jemand im Vorfeld zurückzieht, dann ist das aus Zuschauersicht natürlich uncool. Aus renntechnischer Sicht oder taktischer Sicht, dadurch, dass diese Woche jetzt nochmal ein Lauf ansteht, allerdings nochmal eine ganz andere Sache. Das kurz dazu. Wir freuen uns jetzt auf den echten Saisonstart. Jetzt am kommenden Wochenende, also ist es gerade Donnerstagabend, wo ich das aufnehme, also übermorgen. Und ja, denn es erwartet uns der 58. ADAC Barbarossa-Preis. Wo sind wir jetzt hier in der Episode? Wir werfen jetzt traditionell erstmal einen Blick auf die Starterliste, dann wie gehabt auf die BOP, also die Balance of Performance, und den Zeitplan sowie die Startgruppeneinteilung. Und dann interessiert uns natürlich auch das Wetter für den zweiten Saisonauftakt. Und das ist schon sehr viel optimistischer oder stimmt uns sehr viel optimistischer als noch vor einer Woche. Kommen wir zu Punkt 1, Starterliste. Wie bereits in der Einleitung gesagt, sind insgesamt zu diesem Lauf 136 Fahrzeuge gemeldet. Ich hatte ja in der Episode von der vergangenen Woche einen Vergleich von den Starterzahlen aus den letzten Jahren gemacht. Das macht jetzt natürlich erstmal keinen Sinn, also jetzt irgendwie zweite Läufe mit den Vorjahres-Zweitläufen oder sowas zu vergleichen. Das wäre Käse, weil der zweite ja faktisch der erste Lauf ist. Da viele Fahrzeuge bzw. auch bei einigen Fahrzeugen oder vielen, die Fahrerpaarungen gleich sind im Vergleich zum letzten Wochenende, wird es hier jetzt so von den Aufzählungen einiges an Wiederholungen geben. Das lässt sich dann einfach nicht vermeiden. Gut, los geht's mit der Startnummer 3. Sonst, wie bereits letzte Woche gesagt, eigentlich für den ersten der beiden Falken Porsche reserviert. Dazu kommen wir gleich nochmal. Der ist jetzt allerdings nämlich mit der 44 unterwegs und auf der 3. AMG GT3 im bereits veröffentlichten Design. Da gab es ja Anfang vergangene Woche dieses spektakuläre Video. In diesem, was war das da, Kühlturm, dies, das. Dieses Auto ist eingesetzt von Winward mit Werksunterstützung. Darauf sitzen Max Verstappen, Daniel Junkadeja und Jules Gunon. Und das natürlich in der Pro-Wertung. Die werden dann wohl auch ganz vorne mit dabei sein. Ne? Also sowohl Qualifying als auch beim Rennen. Nummer 5, Black Falcon 911 GT3 in der AM. Ebenfalls ein schönes Design mit Mustafa Mehmet Kaya, Gabriele Piana und Mike Sturzberg. Start Nummer 7, dann der Konrad Lambo, genauer gesagt der Huracan GT3 Evo 1 mit Maximilian Paul, Patricia Stalizane, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und Christian Engelhardt am Steuer und das in der Pro-Wertung. Direkt an eins dahinter, Nummer 8, der Utah Racing R8 in der AM, auf dem letztes Jahr ja öfters der Frank Stippler gesessen hat. Der begegnet uns allerdings dann später in der Liste auch auf einem Auto, auf dem wir ihn schon öfters gesehen haben. Gehen wir weiter, die 16, da wurden ja die Tage Bilder veröffentlicht, die ist designtechnisch toll geworden. Also im Allgemeinen jetzt kein komplett neues Design oder so, aber die Farbakzente und vor allem die weißen Felgen, die gefallen mir unheimlich gut und gerade die Räder machen das Fahrzeug noch deutlich dynamischer. Und als Fahrer in der Pro-Wertung sind auf diesem Fahrzeug dann Christopher Haase und Nico Handke genannt. Und jetzt kommen wir zur ersten Neuerung im Vergleich zur letzten Saison. Habe ich letzte Woche schon erklärt, mache ich jetzt aber nochmal, weil ja quasi alles wieder auf Null gestellt ist. Aus Falken wird bei einem Fahrzeug Dunlop. Dadurch fällt im Aufgebot in der NLS ein Falken Porsche weg und wird eben durch einen Dunlop Porsche ersetzt. Habe ich ja wie gesagt schon letzte Woche erklärt. Deswegen sind die Startnummern 3 und 4 frei geworden. Wir haben eben gesehen, die 3 wurde direkt mal von Max Verstappen übernommen. Also die Nummer, die er sich ja auch in der Formel 1 eigentlich gewünscht hätte. Und der Dunlop Porsche ist mit der 17 unterwegs und der Falken mit der 44, also mit der Nummer, die er sonst immer beim 24-Stunden-Rennen hatte. Da wurde bekanntermaßen aus der 3 bei Qualifiers und beim 24-Stunden-Rennen selber die 33 und aus der 4 die 44. Jetzt also Nummer 17 Dunlop Porsche mit Dorian Boccolacci, genau, und Nico Menzel in der Pro, während bei Lauf 1 dann noch Nico Menzel und Julien Andlauer drauf gemeldet waren. Nummer 23, auch so wie letzte Woche, Gamota Racing M4 in der Pro Am mit Antal Zigo, Moritz Kranz sehe ich hier und David Jahn. Und mit der Nummer 30 geht Hanko Competition an den Start und zwar mit einem 911 GT3R, ebenfalls in der Pro-Am. Nummer 32, Toyo Tires AMG GT3, auch letzte Woche schon so genannt, mit unter anderem Andy Gülden am Steuer. Das freut mich sehr und ich bin wirklich gespannt, wo die landen und wie sich das Team da ganz vorne in der Top-Klasse bzw. auch in der Pro-Am schlagen wird. Nummer 33, K. Krämer Racing R8 GT3 Evo 2 in der Pro-Am mit Tobias Vasquez Garcia, Fidel Leib und Michele Di Martino. Danach in der Pro mit der 34 der Walkenhorst Vantage GT3 Evo mit Christian Krocknes und Mattia Trudi. Und direkt dahinter dann das Schwesterauto der 35er Vantage GT3 Evo in der Pro-Am mit Felipe Fernandez Laza, Matteo Villagomez und Dennis Fetzer. Ein weiterer Aston mit der 37, der wird von ProSport in der AM eingesetzt und darauf sitzen Guido und Maxime Dumaret aus Belgien zusammen mit dem Marek Böckmann. Und an dieser Stelle merken wir dann auch schon wieder wie letzte Woche, dass auch Lauf 2 international sehr gut besetzt ist mit Top-GT-Piloten. Und das, obwohl parallel in Sebring Imsa ist. Kommen wir gleich noch zu, denn deswegen fehlt da ein Fahrzeug. Anstatt mit Klaus Bachler und Moritz Schuring tritt Falken bei der 44 in der Pro, dieses Mal mit Tim Heinemann und Sven Müller an. Ich denke mal, zum Fahrzeug selbst brauche ich an dieser Stelle nichts zu sagen, ist allgemein bekannt. Dahinter mit der 45 der Realize Kondo 269 GT3 mit David Perel, Thierry Vermeulen und Thomas Neubauer und das ebenfalls in der Pro. Dann ein Fahrzeug, das ich bei NLS 1 Freitagsabend schon wieder im LKW gesehen habe, der KCMG AMG GT3 in der Pro-Am mit unter anderem Jesse Krohn und David Pittard, den ich am Wochenende noch im Interview hatte. Grüße gehen raus. Weiter geht's mit der 48 Black Falcon GT3 R in der Pro-Am mit Patrick Assenheimer, Tobias Müller und meinem Landsmann Dylan Pereira aus Luxemburg. Nummer 54 dann in der Pro-Am der Dynamic GT3 R mit unter anderem Joel Sturm und Michele Beretta. Nummer 64, der riesengroße blau-gelbe Mustang GT3 in der Pro mit Ayun Maini, Fabio Scherer und Emil Christian Gertrum, ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen und das Fahrzeug wird eingesetzt von HRT. Nummer 65, ebenfalls HRT Mustang in der Pro-Am, der ist dann schwarz-rot foliert und wird pilotiert von Hubert Haupt, David Schumacher und Frank Stippler. Interessant ist der Fahrerwechsel, weil bei NLS 1 nur ein HRT genannt war und zwar mit Dennis Olsen, Christopher Mies, Frederik Verwiesch und Vincent Kolb, von denen jetzt bei Lauf 2 keiner auf einem der HRT sitzen wird. Kommen wir zum nächsten M4 GT3 Evo, Schubert Motorsport mit Jens Klingmann, Ugo De Wilde und Charles Wehrt in der 77 in der Pro. Damit kommen wir dann auch schon zum zweiten Werks-AMG. Der erste ist ja die Nummer 3 mit unter anderem Max Verstappen. Der zweite ist dann die Startnummer 80 mit Ravenol-Branding in Goldblau. Gefällt mir auch sehr gut. Am Samstag sitzen auf dem ebenfalls von Winward eingesetzten Auto dann Maxime Martin und Fabian Schiller und die fahren beide natürlich in der Pro. Jetzt kommen wir zu zwei Kandidaten, die seit Jahren ein tolles Design haben, habe ich letzte Woche auch schon erwähnt, und seit Jahren auch immer die Startnummern 98 und 99, das sind die Rowe BMW. Und wie man letzte Woche gesehen hat, sind die von dem bisherigen Design mit Hauptton Gelb, sage ich mal, jetzt auf Rot gewechselt, muss ich sagen, auch wenn ich dieses Gelb schon immer Bombe fand, das in Rot gefällt mir auch außerordentlich gut. Auf der 98 sitzen Augusto Farfus, Raffaele Marciello und Kelvin van der Linde. In der Pro natürlich. Und auf der 99 sehe ich hier Dan Harper und Jordan Pepper ebenfalls in der Pro. Da wurde im Vergleich zu Lauf 1 also hier und da kurz mal getauscht. Die 77 haben wir eben schon drüber gesprochen von Schubert, und die beiden Rowe BMW sind dann zusammen die drei werksunterstützten Fahrzeuge von BMW. In der SP9. Gibt ja noch einen anderen. Weiter geht's mit der 130, wie auch letzte Woche. Das ist der grüne Abt Huracan GT3 Evo 2. Spätestens zum 24-Stunden-Rennen wird es dann noch einen geben mit der Nummer 84 im Red Bull-Design. Und der grüne, der jetzt startet, der trägt passend zu 130 Jahre ab dann eben auch die Startnummer 130. Und am Steuer, da sitzen Mirko Bortolotti, Luca Engsler, Marco Mappelli und Patrick Niederhauser, und das Ganze dann dementsprechend natürlich auch in der Pro. 786, Renato Motorsport mit Sagnana, Christoph Breuer und dem Alias Dieter Schmidtmann. Wer leider fehlt, das ist die 911, habe ich ja eben schon kurz erwähnt, dass leider einer fehlt. Die waren für den letzten Lauf genannt, sind aber am Wochenende leider nicht dabei, weil halt eben IMSA in Sebring ansteht. Das war halt so das Geniale an Lauf 1, da war sonst international nicht so viel los, und deswegen war die Gelegenheit für alle GT-Fahrer da teilzunehmen, aber gut, dann halt eben bei Lauf 2. Also da muss man sagen, auch wenn der Grello jetzt nicht da ist, ist das Starterfeld trotzdem wirklich gigantisch, was da an GT3 und GT-Elite rumfahren wird. Kommen wir zur SPX, da gibt es zwei Fahrzeuge. Da hätten wir zum einen mit der Nummer 66 den KTM Crossbow GTX von Reiter Engineering mit Miklas Born, Arne Hoffmeister und Julien Apotelos. Hoffentlich auch hier wieder richtig ausgesprochen. Und damit sind wir dann nämlich in der SPX beim zweiten Fahrzeug. Und für mich wirklich am Wochenende und für viele, viele andere, im Zweifel für alle, das absolute Highlight. Startnummer 81, also passend zur Baureihe G81. Der BMW M3 GT3, nein, BMW M3 Touring GT3 24 Stunden. In der Geschichte der VLN bzw. der NLS, und das haben sie ja auf Social Media die Tage selber nochmal gepostet, gab es ja schon so einige Kombis. Also ich erinnere mich da immer gerne an den RS4 B5 Avant, diesen schwarzen, aber in der GT3-Kategorie ist das natürlich schon was ganz Besonderes. Kurz zum Hintergrund, das Fahrzeug war letztes Jahr ein April-Scherz, also dieser M3 Touring GT3. Und aufgrund der massiven Welle an positivem Feedback hat DM das Design einfach mal gebaut, also gigantisch. Dazu gibt es im Internet auch eine Art kurze Dokumentation, die verlinke ich euch in den Shownotes. Das Gerät ist ein Einzelstück und wurde tatsächlich nur für das diesjährige 24-Stunden-Rennen aufgebaut. So, und damit sind wir bei dem, was Menschen im Motorsport und am Ring so fasziniert, dass auch einfach mal ungewöhnliche Wege gegangen werden. Wann gab es denn das letzte Fahrzeug, das wirklich extra nur dafür aufgebaut wurde? Das war, was von Klickenhaus kam. Klar, ich meine, dieser M3 Touring, der hat sicherlich auch eine Stange Geld gekostet, aber die Marketingwirkung, die ist einfach riesig. Also der Wagen ist seit Anfang der Woche das große Thema, und wir können einfach nur hoffen, dass der M3 Touring GT3 sauber durch alle Rennen kommt und nicht beispielsweise irgendwie verunfallt. Technische Probleme sind da erstmal ein anderes Thema, da kann man eigentlich so ziemlich alles 1:1 vom M4 GT3 nehmen. Und jetzt mal zum Einsatz. Auf dem Wagen sitzen Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Conor Di Filippi und Neil Verhaegen. Wenn ihr am Wochenende jetzt selbst nicht dabei sein könnt, dann könnt ihr den, soweit ich weiß, zumindest noch bei den 24-Stunden-Qualifiers sehen und dann natürlich auch bei dem Rennen, für das das Fahrzeug extra gebaut wurde, nämlich das 24-Stunden-Rennen Mitte Mai. Und um es nochmal so kurz auszudrücken, kurz zusammenzufassen. BMW baut ein Fahrzeug, also genau eins, ein Einzelstück, nur für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Erstens, mega Aktion. Zweitens, das bringt eine weltweite Aufmerksamkeit für das Fahrzeug selbst und vor allem dann natürlich für das Rennen auf dem Nürburgring im Mai. Das waren die SP9 und SPX, das waren also die, die ganz vorne wegfahren und damit kommen wir jetzt zur SP7, also von 2,5 bis 4 Liter. Das sehe ich drei Porsche 718 Cayman GT4. Direkt danach, zumindest mal in der Liste, BMW 325i Challenge bei Goodyear, also die 325i Cup-Fahrzeuge. Insgesamt 7 Nennungen, da sehe ich jetzt keine Fahrer, die mir direkt bekannt wären, aber dafür das Team Kevin Motorsport, das wir ja alle auch aus der RCN kennen. Nächste Klasse, SP10, also die eigentliche GT4-Klasse. 9 Teilnehmer und davon 4 M4 GT4, 3 Cayman GT4, eine Supra GT4 und ein AMG GT4. SP4, 2 Fahrzeuge, einmal ein 325i in dieser Klasse von 2 bis 2,5 Liter und einmal, wie auch vergangene Woche schon, ein 346c. Das ist einfach die Bezeichnung für ein BMW E46 Coupé. Kommen wir dann zur SP4T mit 2 AT-Fahrzeugen. Das steht da in Klammern auch unter der Startnummer ganz links. Also aus der Klasse der alternativen Treibstoffe, die ja vor der eigentlichen Boxengasse gegenüber der Fahrerlagertankstelle betankt werden und dann zum Rest des Boxenstops in die reguläre Boxengasse fahren. Einmal mit der Nummer 10, der erste Max Kruse GTI Clubsport, allerdings dieses Mal im Vergleich zum Wochenende ohne Max Kruse selbst am Steuer und mit der Nummer 76, der zweite GTI Clubsport mit unter anderem Fabian Vettel. SP3T, also 1750 bis 2000 Kubik mit Turbo, sind es 4 Fahrzeuge. Darunter sehe ich den Dacia, dann ein RS3 TCR, ein Cupra TCR und ein Golf 7 GTI von Max Kruse. Da steht aber auch noch AT drunter, da wurde der also wohl dort einsortiert. SP2T, also 1350 bis 1750 Kubik mit Turbo, 2 GR Yaris, das sind die Rookie-Fahrzeuge und ein besonderes Fahrzeug, da steht nämlich ein Bitter Corsa mit unter anderem Volker Stritzek am Steuer. Ich glaube, einen Bitter hatten wir irgendwann in den vergangenen Jahren schon mal am Steuer, am Start, also entweder in der VLN oder in der RCN, aber ich glaube, es war tatsächlich in der VLN, weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, wann das war. Damit sind wir dann auch schon bei den Produktionswagen in der Liste angekommen und da beginnen wir mit der V6, also 3 bis 3,5 Liter. Alles Porsche, davon zweimal Cayman und zweimal 911. Als Fahrer fällt mir da Daniel Zils auf der 396 von Adrenalin auf. V5, ebenfalls 4 Fahrzeuge und ebenfalls 4 Porsche, dieses Mal aber 4 Cayman. Da sitzt Matthias Backwärmer auf der 447 zusammen mit Philipp Klinkmüller und beide hatte ich am Samstag tatsächlich auch im Interview. Hatten ja alle Zeit zum Interview, wurde ja nichts gefahren. In der VT2 F+4, also 1600 bis 2000 Kubik mit Turbo und Front- und Allradantrieb, sind es 8 Teilnehmer, davon 2 Cupra Leon, ein Scirocco, der rote S3 von Dupré, ein 128 Ti, ein Hyundai i30N und 2 Golf 8 GTI Clubsport. VT2 RWD, also die, sagen wir mal, Schwesterklasse und dementsprechend ebenfalls mit 1600 bis 2000 Kubik und Turbo, dafür aber mit Heckantrieb, das sind 11 Teilnehmer. Da fällt mir direkt mal die 55 auf, die ist nämlich tatsächlich ein 230i. Da habe ich ja letzte Woche noch wild rumspekuliert, aber der Luca, der war so nett, mich da aufzuklären. Vielen Dank dafür. Also der 230i tatsächlich mit den beiden RCN-Meistern von 2025, Moran Gott und Hagai Farin. Ansonsten kommen dann noch 330i. Einer davon mit so bekannten NLS-Größen wie Philipp Stahlschmidt, Philipp Leisen und Daniel Zils. Dann noch eine Supra, ein F30 von Kevin Motorsport mit unter anderem Chris Blümer, dann noch ein 228i und ein weiterer F30, diesmal von Mannheller. Nächste Seite, selbe Klasse, Sorg Rennsport 330i und zwei weitere Supra. Eine davon tatsächlich auch von Sorg Rennsport. AT1, R8 LMS GT3 von Max Kruse, unter anderem mit Tom Coronel und dann noch ein R8 LMS GT3 von Max Kruse Racing, also ein zweiter. unter anderem mit Benjamin Leuchter. Wahnsinn, was da am Wochenende Fahrzeuge am Start sind, wenn wir das mal zusammenfassen. Dadurch sind es insgesamt faktisch also 29 GT3. Wenn man nämlich zu den 26 in der SP9, dann noch die beiden AT R8 und den M3 Touring in der SPX noch mit dazu rechnet. AT2, 2911 GT3 Cup und damit sind wir auch schon bei der M240i Racing Klasse bei Goodyear. 10 Teilnehmer, unter anderem sehe ich hier Tim Lukas Müller auf einem Fahrzeug von Adrenalin, genauer gesagt mit der 650. Auf der 667 sitzt der Sohn von Timo Scheider und der heißt Loris Scheider. TCR-Klasse, ein Teilnehmer und zwar der Möller Bill RS3. M2 Racing-Klasse, 7 Fahrzeuge, da sehe ich unter anderem Michael Schrey auf der 888 von Hofer. Cup 2 mit 12 Autos gut besetzt, das sind ja alles 911 GT3 Cup-Fahrzeuge in der PETN, also der Porsche Endurance Trophy Nürburgring. Da sehe ich Porsche typisch mit der 901, das Sorgfahrzeug mit Patrick Krütter und Fabio Grosse, der dieses Mal einen Doppelstart hinlegt, denn er ist noch auf der 917 genannt, das ist der GT3 Cup von Up to Race. Ansonsten tummeln sich in der Klasse Fahrzeuge von unter anderem, ich sehe hier Black Falcon, Sorg, Mühlner Motorsport, K. Krämer, Smirlis und halt eben Up to Race. Cup 3, also die Cayman GT4 Klasse in der PETN, 17 Teilnehmer, tolles Nennergebnis und da sehe ich nochmal Chris Blümer auf einem Sorg GT4, also auch hier ein Doppelstart. Insgesamt also 136 Fahrzeuge, das wird am Wochenende wirklich einfach eine tolle Sache und das bei Sonnenschein. Das war soweit mal die Starterliste. Was natürlich noch aussteht, ist mein Tipp zum Gesamtsieg. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Deswegen sage ich jetzt mal traditionell Porsche. Egal welcher. Obwohl, ich glaube, es ist eigentlich ziemlich offen. Dafür ist das Starterfeld einfach zu groß in der SP9 und zu gut besetzt. Und wer sich jetzt fragt, warum ich nicht sofort auf Max Verstappen getippt habe, naja, also zum einen ist es für ihn ein neues Fahrzeug, dann auch andere Teamkollegen. Ich meine, da fahren ja immer mehrere auf einem Auto und da kommt es ja dann natürlich nicht nur auf die Zeiten von einem an. Und zum zweiten ist die Konkurrenz echt groß und stark. Das wird am Wochenende also wirklich einfach eine extrem spannende Sache und ein Riesenspektakel. Natürlich ist so ein Gesamtsieg jetzt der ganzen Sache, also dem Max Verstappen und seinem Team zuzutrauen. Aber ich glaube einfach, bei der Besetzung außenrum ist das zumindest nicht zu 100% sicher. Nächster Punkt, BOP, also die Balance of Performance. Und jetzt kommt mein Standardsatz, bei der mit verschiedenen Stellschrauben wie Gewicht, Kraftstoffmenge, Kraftstoffdurchfluss, Airrestriktor, Ladedruck, Flügelwinkel und so weiter versucht wird, die Fahrzeuge in bestimmten Klassen einander anzugleichen, um den Wettbewerb zu fördern und die Leistungsdichte an der Spitze zu erhöhen, damit die Rennen einfach spannend bleiben. Diesen Satz, den habe ich mir auf den Zettel geschrieben, damit ich den genauso sage, damit ich nicht einfach keins von diesen Details, mit denen bei der BOP da irgendwie reguliert werden kann, vergesse. So, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass es da noch Änderungen vor dem Rennen geben kann und die kamen dann auch tatsächlich. Insgesamt wurde im Vergleich zum letzten Jahr vor allem beim AMG GT3 einiges gemacht, was Gewicht, Restriktor und Heckflügel angeht, also im Prinzip einfach mal komplett neu einsortiert. Da brauchen wir dann im Nachhinein aber erstmal auch nicht mehr drauf eingehen. Uns interessieren die Anpassungen im Vergleich zum vergangenen Lauf. Und da gibt es natürlich jetzt erstmal keine. Denn man konnte die Änderungen von letzter Woche, die also für letzte Woche vorgesehen waren, ja nicht nach dem Rennen analysieren, weil halt bekanntermaßen einfach kein Rennen stattgefunden hat. Weitere Anpassungen hätten da also schlichtweg auch keine Grundlage. Und trotzdem sind zwei Stellen in der aktuellen Tabelle für NLS 2 rot und da geht es natürlich, also logischerweise, um die Einordnung des M3 Touring GT3, so heißt er glaube ich offiziell. Der fährt wie gesagt in der SPX und wird ähnlich eingestuft wie der M4 GT3 in der SP9. Heißt 1365 Kilo Mindestgewicht, 110 Liter Kraftstoffvolumen, maximale Füllmenge 107 Liter, Prüfstandtoleranz 2%, 3 Grad Heckflügel, 0,46 Grad Rake, also wie soll ich sagen, Anstellwinkel Gesamtfahrzeug im Vergleich zur Fahrbahn. Sturz Vorderachse und Hinterachse wird dann, stand jetzt noch nachgereicht. M4 GT3 und M3 Touring GT3 haben ja auch den gleichen Motor, also diesen 3 Liter reinen 6-Zylinder Turbo mit der Bezeichnung P58 und genau deswegen gibt es dann für beide auch dieselben Werte beim Ladedruck. Die sind hier in der Tabelle dann natürlich jetzt rot markiert, weil neu. Kommen wir zum Zeitplan. Morgens um 8.22 Uhr geht das Zeittraining los. Wie immer werden die ersten Minuten nicht gezeitet und dann erst ab 8.30 Uhr zählen die Runden. Der ganze Spaß geht dann bis um 10 Uhr, dann gehen ab 10:30 Pitwalk und später Gridwalk los. Ab 11.10 Uhr fahren die Fahrzeuge in die Startaufstellung. 11.42 Uhr geht die erste Startgruppe auf die Reise und dann im Abstand von jeweils 2,5 Minuten die beiden weiteren Startgruppen. Zu denen kommen wir gleich. Start ist dann traditionell um 12 für die erste Startgruppe und dementsprechend im Abstand von 2,5 Minuten jeweils die beiden anderen Gruppen. Und dieser Zeitunterschied wird dann nachher mit eingerechnet, damit die quasi zeittechnisch alle im selben Rennen fahren. Zieleinlauf 16 Uhr plus die Zeit, die der Führende benötigt, um die letzte Runde zu beenden. Ab dann werden dann auch alle abgewunken. Und die Siegerehrung, die ist im Anschluss für das Podium, also Gesamtsieger beziehungsweise ich glaube die Wertungsgruppensieger, dann direkt auf dem Podium und gegen 17.30 Uhr dann die große Siegerehrung im Media Center. Jetzt dann, wie angekündigt, noch zu den Startgruppen. Gruppe 1 mit rotem Aufkleber oben an der Frontscheibe an der Beifahrerseite insgesamt 56 Fahrzeuge und darunter fallen die Klassen SP9, SP10, SP7, SPX, Cup2, AT1 und AT2. Gruppe 2 mit gelbem Aufkleber 43 Starter in den Klassen mit den Klassen SP4, SP3T, M240i, M2TCR, Cup3 und SP4T. Gruppe 3 dann mit grünem Aufkleber 37 Teilnehmer und den Klassen V6, V5, VT2F plus 4WD sowie VT2RWD, SP2T und die BMW 325i. So, und jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Stand Donnerstagabend zwischen 2 und 9 Grad und trocken sogar Sonne. Das ist zwar jetzt nicht sonderlich viel, was Temperaturen angeht, das sind aber, auch wenn man sich den Temperaturverlauf so tagsüber ansieht, definitiv brauchbare Bedingungen. Zumindest keine Graupelschauer, ist doch schon mal gut. Bevor wir zum Ende kommen, noch ein kurzer Hinweis auf etwas, das ich gerade gesehen habe. Ab morgen, also Freitag, also für die, die es wohl jetzt dann freitags hören, dann heute, gibt es den offiziellen NLS-Podcast mit dem Namen Auf eine Runde mit und das mit der Journalistin Bianca Leppert. Bei der ersten Folge ist Johannes Scheidt zu Gast. Da bin ich wirklich mal gespannt. Hört es euch auch mal an, wird sicherlich eine gute Sache. Also, Starterliste und BOP findet ihr in den Shownotes, genauso wie diese Seite bei BMW, wo es um diesen M3 Touring GT3 geht. Livestream gibt es natürlich dieses Jahr auch wieder, aber am schönsten ist es doch wie immer an der Strecke. Also kommt vorbei und schaut euch den ganzen Spaß am Nürburgring an. Die Gefahr, dass ihr am Samstag ohne Rennen wieder nach Hause fahrt, ist sehr gering. Jetzt am Ende noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Lasst mir gerne mal ein Rating da, eine Bewertung. Das geht ja so ziemlich in jeder Podcast-App. Und wenn ihr möchtet, folgt mir auch gerne auf Instagram. Da heißt der Account wie auch hier der Podcast einfach Alex am Ring. Ich kann nur sagen, es wird eine tolle Saison und dazu sehen wir uns dann am kommenden Wochenende zum zweiten ersten Lauf der NLS in der Saison 2026. Und das am wunderschönen Nürburgring.